Es war heute vor 22 Jahren. Ich war gerade zu Besuch in Amerika mit einem Schüleraustausch. Morgens in der stille Zeit las ich einen Bibelvers aus Matthäus 5, Vers 17. 19 müsste es sein. 5, Vers 19. Der hat mich irgendwie angesprochen. Da heißt es: Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Nun ist es mit Sprüchen, die man in der stillen Zeit liest, manchmal so, die hat man auch schnell nach 5 Minuten wieder vergessen und sie spielen dann keine Rolle mehr. An dem Tag dort in der Gemeinde, es war ein Sonntag, gab es allerdings auch Bibelschule. Sonntagsschule. Also die ganze Gemeinde hatte, bevor der eigentliche Gottesdienst losging, war da eine Zeit für Sonntagsschule und wo das so unterrichtet wurde. Das Thema an dem Tag war: Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Okay, angehört, war sehr schön, auch wieder vergessen. Der Sonntag ging dann so vor sich hin und abends war dann noch einer von der Gefängnisseelsorge dort, der einen Abend gehalten hat, und meine Gasteltern haben mich hingeschleppt zu dem, um dass der Deutsche halt mal den Gefängnisseelsorger und andersrum kennenlernt. Und er fragte mich: Was willst du denn werden? Ich war damals in der 11. Klasse, hatte noch nicht wirklich einen Plan. Vielleicht Lehrer, so Mathe, Physik, Informatik, so die Richtung. Das hätte ich mir vielleicht vorstellen können. Und er sagte dann: Werd Bibellehrer. Und gab mir noch einen Vers mit, aus Daniel 12, Vers 3, da heißt es: Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und auf einmal fiel der ganze Tag für mich zusammen wie so ein Mosaik, wie so ein Puzzle. Morgens der Spruch aus Matthäus 5, dann: Wie erkenne ich den Willen Gottes? Und abends dann auch dieser Spruch. Hat alles perfekt zueinander gepasst, und zu der Zeit, also, war ich ein ganz biederer evangelikaler Christ, hatte keinen Plan davon, so dass Gott heute auch noch reden könnte. Das war also damals schon was Besonderes. Aber ich wusste, ich hatte wirklich im Inneren die Gewissheit, hier hat Gott geredet und er möchte, dass ich sein Wort lehre. In der Zwischenzeit sind 22 Jahre vergangen. Ich habe dann Theologie studiert, war Pfarrer unter anderem auf der Schwäbischen Alb, und vor 1,5 Jahren sagt Jesus dann so: Jetzt nimmst du ein Sabbatjahr und findest noch genau heraus, was deine Berufung ist. In der Zeit sind wir dann auch hier, also Nicole, meine Frau, sitzt da hinten irgendwo da. Sind wir hier bei Ansgar aufgeschlagen, und ich habe jetzt im Januar beim Theologischen Schulungsservice angefangen. Wir machen quasi Bibelschularbeit vor Ort. Letztes Wochenende war ich in Otschonikidze, 40.000 Einwohnerstädtchen in der Ukraine, wirklich sehr abgelegen, wo normalerweise kein Missionswerk hinkommt, und dort unterrichten wir Bibel. Aber was heißt es eigentlich zu lehren? Was heißt es, Bibel zu lehren? Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal wirklich alle Stellen, die ich gefunden habe, in der Bibel durchzugucken. Was heißt es, Bibel zu lehren? Was heißt es, zu lernen? Und ich weiß nicht, wie viele Lehrer haben wir denn heute Morgen unter uns? Die Britta ist eine, das weiß ich. es sind gar nicht so viele. Das wundert mich. Ich habe schon Gemeinden, da würden so alle die Hände hochstrecken, weil da zählen sich dann die ganzen Kinderkirchmitarbeiter und alle mit dazu. Das Überraschende, was ich festgestellt habe in der Bibel, wenn man die ganzen Stellen nebeneinander legt, stellt man fest: Lehren ist da nicht bloß das Vermitteln von Wissen. Es geht nicht darum, dass die Leute halt, was weiß ich, 100 Bibelverse auswendig kennen und sie den Aufbau von der Bibel dann im Kopf haben. Es geht nicht darum, das Glaubensbekenntnis rauf und runter vortragen zu können, sondern das, um was es bei Lehre wirklich geht, ist die Anleitung dazu, das Richtige zu tun. Einfach die Leute zu befähigen, sie zu ermutigen, sie anzuleiten, das Richtige vor Gott zu tun. Und es geht dann sogar so weit, dass Jakobus im Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 26 sagt: Glaube ohne Werke ist tot. Wir haben vorhin gesungen, die Gnade ist. Gott hat uns frei gemacht. Und das Tolle ist, dass Jesus Christus sagt und durch Jakobus sagt, dieser Glaube wirkt sich in Werken aus. Wenn ich ungläubig bin und nicht die Werke Gottes tue, dann sieht es sowieso schlecht für mich aus. Wenn ich ungläubig bin, also nicht darauf vertraue, dass Gottes in mir ist, der es tut, der mir seine Kraft gibt, und versuche aber das zu tun, was Gott will, dann fange ich relativ schnell an, gesetzlich zu werden. Wenn ich das tun will, was Gott von mir verlangt, aber nicht Gottes Kraft in Anspruch nehme, wenn ich das tun will, was Gott von mir verlangt, aber es nicht durch das Kreuz Jesu Christi tue, dann fange ich an, gesetzlich zu werden. Fange ich an, eine Fassade aufzubauen, ach, wie bin ich fromm, aber hinten drin sieht es sehr schwierig aus. Es gibt auch Leute, die sagen, sie glauben, ja, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass er mich frei gemacht hat, aber ihr Leben ist so seltsam tatenlos. Das, was Jakobus auch anspricht. Wenn euer Glaube keine Werke hat, dann stimmt da irgendwas nicht. Und diese Haltung, die führt gern zur Gesetzlosigkeit. Man merkt es manchmal bei Leuten, die sagen, ich bin Christ, aber doch gleichzeitig bringen die unter einen Hut, dass sie dann stehlen, dass sie Leute schlecht behandeln, dass sie sexuell in Unreinheit leben und so weiter und so fort. Man merkt hier, nee, hier hat Gesetzlosigkeit sich Bahn gebrochen. Aber worum es geht, ist, dass unser Leben vom Glaube geprägt wird. Dass wir lernen, das zu tun, was Gott von uns will, und zwar nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft. Nun, unser Problem ist, wenn wir zum Glauben finden, wenn wir uns bekehren, wenn wir getauft werden, dass es da nicht irgendwie Schnipp macht und wir machen das auf einmal so, sondern dass da erst ein Prozess in Gang kommt. Dass wir unser Denken und unser Handeln, unsere Gewohnheiten, alles was uns ausmacht, dass wir das erneuern müssen. Das sagt Paulus in Römer 12, erneuert euren Sinn. Und er meint damit wirklich, das gesamte Leben muss von dem, wie ich vorher gelebt habe, jetzt auf das neue Fundament auf Jesus Christus gestellt werden, dass ich so lebe, wie es dem entspricht, was ich bin in Christus. Und das Schöne ist aber, dieser Lernprozess und auch das, dass ich lehre, das hört auf. Vermutlich nicht in dieser Welt, weil wenn ich mir Paulus angucke, ganz interessant, wenn man seine Briefe mal in der Reihenfolge sortiert, wie er sie geschrieben hat, dann stellt man fest, je älter Paulus wurde, desto mehr wurde ihm klar, hey, Gott hat noch ganz schön viel mit mir zu tun. In seinen letzten Briefen, da schreibt er dann irgendwann, ich bin der größte Sünder von allen. Je mehr wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr wird uns bewusst, hey, Gott hat gewaltig viel mit uns zu tun und er hat noch viel Arbeit zu tun, bis wir im Himmel wirklich ganz perfekt sind. Aber im Himmel gibt es bloß noch Lobpreisleiter, gibt es keine Lehrer mehr, weil alle Gott so kennen, wie er ist, und weil alle, die an Gott glauben, von ihm so umgestaltet sind, dass wir dort nichts mehr lernen müssen. Es ist irgendwie schön, dass sich Lehrer dort zur Ruhe setzen können. Aber wie ist es denn nun mit dem Lernen? Von wem lernen wir? Und wer ist denn eigentlich der Lehrer? Da heißt es in Matthäus 23, Verse 8 bis 10, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Geschwister. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Nun, ich habe vorhin gesagt, Gott hat mich zum Lehrer berufen. Und wenn ich mir das anhöre, andere Leute dazu anzuleiten, das Richtige zu tun, dann muss ich sagen, kann ich nicht. Und da bin ich ganz froh, dass es nicht ich bin, der es aus meiner Kraft, aus meiner Weisheit, aus meinem Vermögen können muss, sondern dass ich sagen kann, okay, Jesus, du bist der Meister, du bist der Lehrer, geh mir Schritt für Schritt voran, ich tippel dir hinterher und das, was du mir sagst, das gebe ich an anderen weiter. Und wenn du so andere durch mich lehrst, dann soll das recht sein, aber dir gehört die Ehre. Bei all dem, der Beschäftigung um Lehren, und lernen, geht es immer darum, Jesus Christus im Blick zu behalten. Er ist der Meister, er ist der Lehrer. Wenn man sich anschaut, wie Menschen vom rechten Weg abkommen, oder klassisch gesprochen, langsam von der Lehre zu irgendeiner Irrlehre kommen, dann stellt man fest, meistens hängt es daran, dass sie Jesus Christus aus dem Blick verlieren und irgendwas anderes sich langsam, aber sicher in den Vordergrund drängt. Aber wie lerne ich denn nun? Wenn wir die Bibel anschauen, das Buch der Psalmen ist hier wirklich hervorragend, dann stellen wir fest, dass die Leute sich oder etwas dadurch lernen, dass sie sich mit dem Wort der Bibel beschäftigen. Weil Gott selber gesagt hat, hier in der Bibel hat es Worte des ewigen Lebens, hier hat es was, wo ihr verlässlich rausfinden könnt, wie ich bin. In diesen, zwischen den zwei Fruchthäckeln habe ich mich offenbart. Ich bin schon manchmal Geschwistern im Glauben begegnet, die hatten so eine Haltung, ich und mein Herr Jesus Christus, das ist genug. Ich lese vielleicht noch mal Bibel, aber in der Gemeinde, dort lehren sie mir nicht richtig, die Gemeinde war nicht wirklich nett zu mir. Und das, was Jesus mir durch mein Bibelstudium und natürlich durch meine Gebetszeiten da durch den Geist mitteilt, das ist genug. Und ich merke dann bei solchen Leuten leider immer relativ schnell, das ist nicht genug. Bei dir fehlt irgendwas. Und die Ansichten, die du vertrittst, auch wenn du dich auf die Bibel berufst, da ist irgendwas, kommt irgendwas rein, was nicht so ganz stimmt. Und es gibt tatsächlich heute viele Christen, die leider nicht mehr Anschluss an irgendeine Gemeinde haben. Aber das Leben Jesu zeigt uns, Jesus ruft nicht den Christoph heraus und die gehen dann irgendwo 5 Jahre in ihr stilles Kämmerchen und er hat keinen Kontakt mehr zu irgendjemand anders. Er ruft nicht dich irgendwie heraus und bist dann ganz vereinzelt, sondern Jesus ruft 12 Jünger und noch viele mehr Jünger in seine Nachfolge und die haben mit ihren Ecken und Kanten miteinander zu tun. Wir lernen, wie Gott ist und auch wie wir mit Gott leben, dadurch, dass Gott uns in Gemeinschaft mit anderen Christen stellt. Und es ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig Korrektur geben. Dass wir nicht betriebsblind werden, haben wir ja schon seit 20 Jahren so gemacht oder ich habe so gemacht und das ist alles prima, sondern dass ich mal den Anstoß kriege, wie kann man das eigentlich noch verstehen, was in der Bibel steht und wie ist es denn eigentlich richtig? Es gab eine Phase in meinem geistlichen Leben, da hat Jesus mich sehr bewusst in ganz verschiedene Gemeinden gesteckt. Einmal in so eine wüst-pfingstlerische Gemeinde, wo die Leute dann umfielen und sonderbare Sachen passiert sind. Für mich als jemand, der in der evangelischen Landeskirche groß geworden ist und eher so evangelikal geprägt war, erstmal so gruselig. Und ich dann zu Jesus in diesem Gottesdienst gesagt habe, hey, Jesus, komm, wir gehen. Hier hast du doch nichts verloren und ich auch nicht. Und er dann nur meinte, ach, das sind auch meine Kinder und hier wirkt mein Geist. Und ich dann wirklich erstmal lernen musste, Gott ist größer als das, was ich von ihm denke. Und Gott hat ganz viele Facetten, wie er seine Gemeinden gestaltet. Und doch stehen alle auf dem Wort, das er uns geschenkt hat. Stehen alle auf dem Wort, das Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Und wichtig ist, dass wir in Gemeinschaft kommen, dass auch Gemeinschaften untereinander mal miteinander in Kontakt kommen, dass man mal merkt, worauf es kommt wirklich an, nämlich Jesus Christus nachfolgen und nicht irgendwelche Überbetonungen von irgendwelchen Sachen. Wir lernen am Christus im Mitmenschen. Christus lebt nicht nur in mir, sondern auch in dir. Und wenn ich dir begegne, dann kann Jesus an mir handeln. Natürlich ist aber der Spruch, ich und mein Meister Jesus, richtig. Es geht nämlich darum, ihn immer zu fragen und zu bitten. Fragen, Jesus, was ist denn jetzt das Richtige? Wenn ich hier in der Gemeinde bin, passt das alles? Du bist mein Herr und du bist dafür verantwortlich, dass ich nicht irgendeiner Irrlehre auf den Leim gehe oder dass mir eine gute Lehre entgeht, sondern du bist mein Lehrer. Hilf mir, dass ich auch das raff, was du mich lehren willst. Und ihn auch wirklich zu bitten, hey, Jesus, ich bin begierig danach, mich von dir umgestalten zu lassen. Ich will das Richtige in meinem Leben tun. Lehre mich durch meine Mitchristen, durch die Lehrer, die du in mein Leben gestellt hast, durch die Gemeinde, wo ich hin soll. Lehre mich. Es war eine interessante Erfahrung, als ich studiert habe an der staatlichen Universität, wo viele sagen, da kann nichts Gutes herkommen. Da ist die 4-jährige Tochter von guten Freunden gestorben. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie sehr mich das ins Zweifeln gebracht hat. Ich möchte Gott dienen, aber er lässt zu, dass dieses kleine unschuldige Kind vor der Zeit stirbt. Das hat mich damals beinahe verbrochen, bis Jesus schließlich durch eine Vorlesung an der Uni, da war es Vater unser Thema, zu mir gesprochen hat und gesagt hat, Jesus, oder da hat ein Professor in seinem Buch geschrieben, Jesus sagt dem Vater unser Vater. Und dieser Jesus weiß, dass er ans Kreuz von Golgatha geht. Und egal, was in deinem Leben passiert, du weißt, Gott meint es gut mit dir, weil Jesus zu ihm Vater gesagt hat. Und so hat er einfach das, dass ich meine Not, meine Zweifel immer wieder im Gebet zu Jesus getragen habe und ihm gesagt hat, hey, ich verstehe nicht, was das soll, hat er einfach dann beantwortet. Auf dem Weg, den ich nicht erwartet habe, mit einer Antwort, die ich auch nicht erwartet habe, aber wo ich wirklich gemerkt habe, ja, Gott lehrt mich, wie er ist und er lehrt mich, wie ich mit ihm leben kann. Nun gibt es aber viele Ablenkungen, die uns davon abhalten, zu lernen, was wir tun sollen. Da gibt es äußere Ablenkungen, dass wir viel zu viel Trubel in unserem Leben haben. Viele tun sich schwer mit ihrer stillen Zeit, haben morgens keine Zeit, weil das Bett so bequem ist und dann man relativ schnell zur Arbeit muss und abends ist man schon so müde. Es gibt keine Zeitfenster, es gibt Ablenkungen. Und hier ist ein bisschen die Frage der Selbstorganisation, dass ich mir sage, doch, Jesus möchte mich lehren und deswegen ist es wichtig, mir Zeit zu nehmen und diese halt auch einzuplanen und mir Ruhe zu verschaffen, dass ich mit Gott also mit Jesus reden kann im Gebet und dass er mich lehren kann durch sein Wort. Es gibt auch das Hindernis der Anfeindung. Meine Familie war zwar, oder ist immer noch namenschristlich geprägt, aber dass man so frömmlerisch da unterwegs ist, das ist nicht so gern gelitten gewesen. Es kann auch von außen ein Hindernis sein, dass man deswegen es schwerer hat, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und wirklich zu lernen. Aber hier darf man Jesus vertrauen und sagen, Herr, du willst, dass ich lerne, kümmer du dich darum, dass ich wirklich hier zur Ruhe komme, dass ich bei mir zu Hause oder vielleicht auch irgendwo anders einen Raum und Zeit habe, mich mit deinem Wort zu befassen. Schließlich gibt es auch noch als Hindernis die eigene Gemeinde, die eigene kirchliche Tradition, da wo ich herkomme. Ich habe es vorhin schon gesagt, so aufgewachsen im evangelikalen Hauskreis, lutherische Landeskirche. Bei den Lutheranern würden sehr viele sagen, Gott redet nur durch sein Wort. Dass Gott heute durch seinen Geist redet, direkt oder durch Träume oder sonst irgendwie. Das Erfreuliche ist, dass Gottes Wort das anders sagt. Wenn man sich mit Gottes Wort beschäftigt, merkt man, huch, es ist von Gott ja gar nicht so vorgesehen, dass hier ein Schlusspunkt ist, sondern da kommt ein Doppelpunkt und Gott hat noch viel mehr zu sagen. Und wir erleben es ja im Gottesdienst, dass prophetische Eindrücke wirklich in unser Leben reden. Nicht, dass irgendwas herauskommt, was dem Wort der Bibel widerspricht, sondern was da in den Rahmen reinpasst, aber auf eine Art und Weise, wie es hier und heute wichtig ist. Und hier ist auch wieder wichtig, das mit Jesus anzugehen. Ihm zu sagen, Herr, du kennst meine Gemeinde, du siehst, wo vielleicht Traditionen mich hindern, vollständig zu begreifen, was du von mir willst, mach du mich frei. Und ansonsten darauf zu vertrauen, dass die Gemeinde, wo ich gerade bin, und die Tradition, wo ich gerade drinstecke, dass die zumindest nicht so weit von dem Weg weg ist, wo es sein soll. Dann gibt es aber auch noch innerliche Hindernisse, die mich daran hindern, das Wort Gottes wirklich zu lernen. Sünde in meinem Leben, ich sollte umkehren, ansonsten ist das immer ein Anlass dazu, zu sagen, in der Bibel heißt es, du sollst nicht stehlen, aber das, was ich mache, ist ja nicht stehlen. Steuerhinterziehung hat ja Jesus nicht so gemeint. Vielleicht gibt es da Sachen, wo ich merke, ich bin verbittert, ich bin verletzt. So wie ich vorhin erzählt habe, in der Situation, wo dieses kleine Kind gestorben war, war ich durchaus noch nicht ganz verbittert, aber wenn ich die Straße weitergegangen wäre, hätte es sehr viel Bitterkeit erzeugen können. Da näht sich was in unserem Herz an, was uns davon abhält, Gottes Wort zu lernen. Wichtig ist dann, wieder zu Jesus zu gehen, ihn um Heilung zu bitten und sich auch ihn durch sein Wort sagen zu lassen, wie er ist und wie er in dieser Situation handeln will. Psalmen sind da ganz hilfreich. Und man braucht vielleicht auch Seelsorge. Nicht unbedingt von einem Lehrer, die sind für was anderes da, sondern von jemand, der das Hirtenamt hat, wo wirklich dann auch zusagen kann, mit einem beten kann, damit Verbitterung, Verletzung einfach überwunden werden kann. Dann gibt es Unglaube. Dass ich einfach mich schwer tue, mit dem, was in der Bibel steht, das wirklich im Glauben anzunehmen. Aber da können wir so machen, wie der eine Mann, der zu Jesus kam, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihm das Bekennen, ihm den Zweifel vor die Füße knallen und er wird sich um diesen Zweifel kümmern. In dem Zusammenhang ist auch wichtig, dass Paulus in Römer 15, Vers 4 sagt, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Es passiert gern, dass, wenn schwere Zeiten über uns kommen, dass wir dann vergessen, was in dem Buch steht. Daher ist es hilfreich, schon mit dem Studium des Wortes anzufangen, bevor es schwer wird, aber auf jeden Fall sich daran zu erinnern, Moment, Gott hat in dem Buch, quasi wie in Erste-Hilfe-Kasten, Verse, Worte drin, die uns helfen können, die uns durchtragen können, die uns Geduld schenken und vor allem die Hoffnung in uns anfeuern. Wichtig ist auch, den Rat der Beröer an sich zu nehmen. Als Paulus in die Gemeinde nach Beröa kam, da heißt es ganz lapidar, und sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Wenn ich lerne, manchmal ist es hilfreich, Bücher über die Bibel zur Hand zu nehmen, Lebensbeschreibungen von Leuten zur Hand zu nehmen, wie es hier erzählt oder beschrieben wird, wie das aussieht, mit Jesus zu gehen. Aber auch hier gilt, vielleicht immer noch einen Blick drauf werfen, passt es wirklich mit dem zusammen, was in der Bibel steht. Und dann ist auch hilfreich, sich gute Lehrer zu nehmen. Wie man guter Lehrer erkennt, da komme ich gleich noch drauf, aber die auch annehmen und wenn ich merke, hey, der Lehrer sagt mir ein Wort von Gott, wo ich merke, hier muss ich mich ändern, dann sich nicht davor zu drücken, sondern das dann auch zu tun. Und schließlich ist sehr sinnvoll, sich das Wort in Matthäus 10, Vers 24 zu Herzen zu nehmen. Denn der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Vor allem, wenn man schon lang mit Jesus unterwegs ist, dann besteht die Gefahr, dass die Nase so langsam nach oben geht und man sagt, okay, Bibel lesen, ich habe sie schon so und so oft durchgeackert, ich weiß, was da drin steht, ich weiß, wie der Hase läuft. Und dass man auf die Art und Weise dann langsam Jesus aus dem Blick verliert und sagt, hä, ich weiß doch, wie man christlich lebt. Aber dass es wirklich darum geht, immer wieder sich zu sagen und auch Jesus zu sagen, du bist der Meister, ich bin dein Schüler, dein Jünger und ich will so werden wie du. Führ mich weiter deinen Weg. Sprich, lernbereit bleiben. Das sehen wir bei Petrus, er hat immer wieder Fehler gemacht, aber er war immer schnell dabei, umzukehren und zu sagen, ja, Jesus, das, was du machst, zählst und nicht das, was ich mir zusammenreime. Oder auch bei Paulus, der immer mehr erkennt, okay, es kommt wirklich drauf an, Gott sein zu lassen immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Wie erkennt man denn nun richtige Lehrer? In Hebräer 5, Vers 12 heißt sogar, ihr solltet schon Lehrer sein. Ganz wichtig ist es für Eltern, ihr seid die ersten Lehrer, die eure kleine Lilly Sophie bekommt. Wie ist man denn ein richtiger Lehrer? Lehrer sind auch fehlbar. Stellt man immer wieder fest. Es kommt nicht so sehr darauf an, den perfekten Lehrer zu finden, das ist allein Christus, sondern es kommt jemand darauf an, wo man merkt, hey, wenn er einen Fehler macht, ist er schnell dabei, umzukehren und wieder den richtigen Weg zu gehen. Es kommt nicht so sehr darauf an, perfekt zu sein, aber dass jemand sich danach ausrichtet, perfekt zu sein. Bei der amerikanischen Bundesbank werden die Leute so ausgebildet, dass die erst monatelang sich mit dem richtigen, originalen Geld auseinandersetzen müssen, genau spüren, wie sich das anfühlt, überhaupt keine Begegnung mit Falschgeld haben, und wenn dann nach geraumer Zeit jemand einen falschen 50er denen in die Hand drückt, merken die gleich, huch, da stimmt was nicht. Bei uns funktioniert das leider nicht so. Wenn wir zum Glauben kommen, kommen wir aus einer Welt, wo es vor falschen 50er nur so wimmelt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Original, wie es uns in der Bibel begegnet, immer mehr beschäftigen. Hilfreich ist, wenn wir schon was gelernt haben, aber wir sind in der Welt mit Falschgeld aufgewachsen. Und Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Einen guten Lehrer erkenne ich daran, dass ich merke, seine Lehre hat in seinem Leben gute Früchte. Da merkt man, der wird Christus ähnlicher. Und wenn ich von ihm was lerne, werde ich ähnlicher wie Jesus Christus. Und wir brauchen dabei keine Angst vor dummen Fragen haben. Jesus hat sich die Fragen seiner Jünger, auch wenn sie manchmal sehr seltsam waren, gern angehört und hat sie gern auf den richtigen Weg geleitet. Und wir brauchen keine Angst davor haben, auf dem Weg zu fallen, irgendwas Falsches zu glauben. Wenn wir uns immer wieder an Jesus Christus ausrichten, ihn bitten, wird er uns führen und wir können aufstehen und weitergehen. Unser Begriff von Irrlehre ist nicht unbedingt der biblische. Wenn wir die Kirchengeschichte angucken, was weiß ich, christologischer Streit, wer ist Jesus Christus? Die Frage nach dem Abendmahl, ist Jesus jetzt da real präsent oder ist es ein Zeichen oder so weiter? Geht es meistens nicht darum, wie handle ich richtig, sondern es sind theoretische Streitigkeiten. Worum es aber geht, ist, werde ich Christus ähnlicher? Und einen guten Lehrer erkenne ich auch daran, dass er nicht gesetzlich wird, dass er nicht die Bibel versucht, ohne Jesus zu verstehen und ohne Jesus zu wirken. Sowas wird meistens kraftlos. Und auch nicht, dass jemand gesetzlos ist. Einfach tut, was ihm in den Plan kommt und sagt, was in der Bibel steht, ist nicht mehr so wichtig. Es ist wichtig, dass wir unsere Lehrer an der Bibel prüfen. Aber nicht einfach in der Predigt nachblättern, sondern wirklich auch das nachackern und gucken, passt es mit dem Rest von der Bibel zusammen. Ein guter Lehrer erkennt man auch daran, dass man ihn nachfragen kann. Geht er darauf ein? Gut. Lässt er sich auf den Zahn fühlen? Auch gut. Aber blockt er gleich ab und sagt, Widerspruchsgeist, geh mir weg. Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wir sind Schüler unseres Meisters, Jesus Christus, und das höchste der Gefühle ist, dass wir wie Jesus Christus werden. Und dann gilt uns allen die Verheißung von Daniel 12, Vers 3. Die da lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Gott möchte dich benutzen, dass du andere dazu leitest, den Weg zur Gerechtigkeit zu finden. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus deinem Verstand, sondern weil er in dir wohnt und weil er dir sagt und vorausgeht und dir zeigt, was zu tun und zu sagen ist. Amen.